Das ist heute Abend mein Thema. Auf unserem Programmblatt steht unser bester Platz. Ich habe es jetzt mal etwas geändert, weil ich damit mein persönliches Zeugnis gebe. Ich weiß nicht, ob alle es so empfinden. Darum sage ich noch einmal, mein bester Platz, die Gemeinde. Nicht das Missionswerk, in dem ich mit Leib und Seele bin und wirke. Mein bester Platz ist die Gemeinde. Ich denke, dass die meisten von euch viel Literatur darüber gelesen haben, viel Gutes zu diesem Thema gehört haben. Heute Abend liegt die Betonung nicht so sehr auf der zweiten Hälfte, die Gemeinde, sondern mehr auf dem ersten Satzteil, mein bester Platz. In Johannes Kapitel 1, Vers 14 steht, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir wissen, dass damit Jesus gemeint ist. Jesus kam in diese Welt, Jesus, der Sohn Gottes, wurde Mensch. Das Wort wurde Fleisch, Jesus wurde Mensch und wohnte unter uns. Und dann sagt Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit. Gott kann man nicht sehen. Gott ist unsichtbar. Gott ist Geist. Aber Gott offenbart sich im Materiellen. Gott offenbart sich im Sichtbaren. Und dafür gibt es viele Beispiele, auch in der Bibel. Ich will mal drei Beispiele zeigen. Das erste Beispiel, das ist nicht das erste Beispiel in der Bibel, aber das erste Beispiel, das ich erwähnen möchte, der Tempel in Jerusalem. Ihr Lieben, der Tempel in Jerusalem war aus irdischem Material gebaut. Aus dem Material hätte man genauso irgendein anderes Haus bauen können. Die Steine waren nicht vom Himmel gefallen, sondern das war irdisches Material. Aber als der Tempel fertig war und eingeweiht wurde und Salomo betete, da kam die Herrlichkeit Gottes in den Tempel. Und es war so gewaltig, dass die Priester nicht mehr weiterarbeiten konnten. Sie waren überwältigt von der Gegenwart Gottes. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Der Tempel Gottes, eine Wohnung Gottes, eine Offenbarungsstätte seiner Herrlichkeit. 1. Könige Kapitel 8. Ein zweites Beispiel ist Jesus selbst. Ihr Lieben, als Jesus auf die Erde kam, bekam er einen irdischen Körper. Sein Körper ist nicht vom Himmel gekommen, sondern Jesus hatte einen ganz normalen irdischen Körper. Jesus hatte Hände wie irgendein Mann. Jesus hatte Füße wie irgendein Mann. Sein Körper bestand aus Fleisch und Blut, wie irgendein anderer Mann es auch hatte. Das Wort wurde Fleisch, steht in der Bibel. Aber in Vers 14, Johannes 1, sagt Johannes dann, wir sahen seine Herrlichkeit. Was sah er denn? Jesus hatte Hände wie andere Männer, aber wenn Jesus seine Hände ausstreckte, dann war das anders. Jesus hatte einen Mund wie andere Männer, aber wenn Jesus seinen Mund öffnete, dann war das anders. In diesem Körper wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig, sagt Paulus im Kolosserbrief. Er hat einen ganz normalen Körper, aber die Herrlichkeit Gottes war so gewaltig in diesem Leib, dass Menschen, die mit ihm zusammen waren, die Herrlichkeit Gottes sahen. Ein drittes Beispiel, die Gemeinde. Die Gemeinde besteht auch aus ganz natürlichem Material. Die Gemeinde Jesu besteht aus ganz natürlichen, normalen Menschen, aus Fleisch und Blut. Aber diese Menschen haben etwas erlebt. Diese Menschen sind Jesus begegnet. Diese Menschen haben einmal ihren verlorenen Zustand erkannt und haben sich darum bekehrt. Sie haben Jesus als ihren Erlöser und Erretter erkannt und haben ihn angenommen und sie sind wiedergeboren. Sie sind wiedergeboren. Jesus Christus wohnt durch seinen Geist in ihnen. Und jetzt steht in der Bibel geschrieben, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 4, sie sind lebendige Steine. Menschen, die bekehrt und wiedergeboren sind, sind lebendige Steine, Bausteine. Und sie werden auferbaut zu einem geistlichen Haus, zu einer königlichen Priesterschaft. Die Gemeinde ist ein Tempel, in dem Gott wohnt. Die Gemeinde ist ein Haus, in dem der lebendige Gott wohnt. Mein bester Platz, so heißt heute Abend mein Thema. Ihr Lieben, wenn ich damals gelebt hätte, zur Zeit Salomos, wenn ich damals gelebt hätte im alten Bund, dann hätte ich nirgends lieber leben wollen als in Jerusalem. Jerusalem war der beste Platz. Wir lesen in Psalm 27, Vers 4, ich will das einmal vorlesen. Psalm 27, Vers 4. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Das war das Gebet des Königs David. Für David gab es keinen schöneren Platz, als im Hause Gottes zu sein. Kapitel 26, Vers 4. Ich sitze nicht gern bei heillosen Leuten und habe nicht Gemeinschaft mit den Falschen. Ich hasse die Versammlungen der Boshaften und sitze nicht bei den Gottlosen. In Vers 7 heißt es dann, ich danke dir mit lauter Stimme und verkündige alle deine Wunder. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. In Psalm 84, Vers 11 steht, ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Psalm 122, Vers 1. Ich freute mich über die, die mir sagten, lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Und Jesus sagt, Lukas Kapitel 2, Vers 49, nachdem Maria gesagt hat, wir haben dich mit Schmerzen gesucht, da sagt der zwölfjährige Jesus, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Ihr Lieben, wenn ich damals gelebt hätte, im alten Bund, dann hätte ich gesagt, der Tempel ist der beste Platz. Es gibt keinen Ort auf der Welt, der mir so teuer ist. Der Tempel ist der beste Platz. Zwischen dem Alten und dem Neuen Testament gab es eine dreijährige Übergangszeit. In der Zeit war Jesus Christus selbst der Tempel. In Kolosser 2, Vers 9 steht, ich erwähnte es schon, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Angenommen, ich hätte in der Zeit gelebt, als Jesus über die Erde ging, oh, wie gern wäre ich in Kapernaum gewesen bei Jesus. Wie gern wäre ich am See Genezareth gewesen, ganz nahe bei Jesus. Wie gern wäre ich auf dem Hügel gewesen und hätte die Bergpredigt miterlebt. Wie gern wäre ich in Jerusalem gewesen, nahe bei Jesus. Das wäre für mich der beste Platz, nahe bei Jesus. Ihr Lieben, aber wir leben jetzt. Und jetzt denkt einmal ganz gut mit. Wir leben nicht im alten Bund, das ist lange vorbei. Auch die Zeit, in der Jesus über die Erde gegangen ist, ist lange vorbei. Das, was im Alten Testament geschehen ist, das war zum großen Teil vorläufig. Das war Vorstufe, das war Anschauungsmaterial, das war ein Schattenbild für das, was kommen sollte. Gottes Ziel war von Anfang an die Gemeinde. Gottes Ziel war von Ewigkeit her die Gemeinde, nicht die tote Materie, nicht Gold und Silber, nicht Steine, nicht Weihrauch, sondern erlöste Menschen, Heilige, Gottes Hausgenossen. Der Sündenfall war gerade geschehen, die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat, der Bruch zwischen dem heiligen Gott und seiner Schöpfung. Beim Sündenfall ist ja der Mensch aus der Gegenwart Gottes gefallen. Seit dem Sündenfall ist zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen eine ganz dicke Wand. Der Mensch ist von Gott getrennt und jetzt geht er seinen Weg dem Gericht entgegen. Aber der Sündenfall war gerade geschehen, da war Gott da mit seiner Verheißung und hat gesagt, ich werde einen senden, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Sofort, der Sündenfall war gerade geschehen. Sofort hat Gott den Retter versprochen und er ist gekommen, Jesus Christus. Und Jesus hat die Sünde der Welt auf sich genommen und ist damit ans Kreuz gegangen. Er hat sein Blut und Leben als Lösegeld für uns gegeben. Und alle Menschen, die sich zu Jesus bekehren und ihn als ihren Heiland und Erretter annehmen, die werden in dem Augenblick erkauft. Die werden mit dem Blut erkauft. Petrus sagt, teuer erkauft. Ich möchte gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, hast du das auch schon erlebt? Eine ganz bewusste Entscheidung für Jesus. Kannst du sagen, ja, ich gehöre ihm. Ich bin gerettet. Ich habe Heilsgewissheit. Ich bin ein Gotteskind. Ich bin teuer erkauft. Kannst du das sagen mit der letzten Gewissheit? Ich lese einmal diese Stelle aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Da sagt Petrus, komm zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber vor Gott, von Gott auserwählt und kostbar ist. Lasst euch als lebendige Steine zum geistlichen Haus aufbauen und zur heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott gefallen durch Jesus Christus. Und in Vers 9, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, Gottes eigenes Volk. Deshalb sollt ihr die großen Taten dessen verkündigen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, sagt derselbe Apostel in Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Und in Kapitel 6 lesen wir in Vers 19 und 20, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt, so dass ihr nicht mehr euch selbst gehört? Denn ihr seid, da haben wir es wieder, teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Ihr Lieben, der erste Tempel in Jerusalem existiert nicht mehr. Es ist schon lange, lange her. Der zweite Tempel, der andere Tempel, war Jesus Christus selbst. Er ist zurückgegangen zu seinem Vater. Jetzt ist die Gemeinde der Tempel. Die Gemeinde ist die Wohnung Gottes. Und ich sehe in der Gemeinde, nein, ich sehe in der Bibel eine wunderbare Entwicklung. Der erste Tempel stand in Jerusalem. Er stand an einem Ort, unbeweglich an einem Ort. Und wer die Herrlichkeit Gottes sehen wollte, der ging nach Jerusalem. Und es war den Gläubigen jener Tage ein großes Anliegen, wenigstens einmal im Jahr in Jerusalem dabei zu sein, möglichst am großen Fest. Die Wohnung Gottes, die Offenbarungsstätte Gottes, war einmalig und sie stand in Jerusalem. Es gab nur eine solche Wohnung Gottes und sie stand in Jerusalem, immer am selben Ort. Ihr Lieben, als dann Jesus auf die Erde kam, begann eine ganz neue Zeit, eine viel, viel, viel bessere Zeit. Mit einem Mal war der Tempel Gottes in Bewegung. Es war zwar auch nur einer. Jesus, obwohl er Sohn Gottes war, konnte nur zur Zeit an einer Stelle sein. Aber er war unterwegs. Heute war er in Bethlehem und morgen in Jerusalem und dann in Jericho und dann in Nain. Und dann in Bethsaida und dann in Korazien und dann in Kapernaum und dann am See Genezareth. Der Tempel Gottes war unterwegs. Es war eine wunderbare Entwicklung, eine viel bessere Zeit. Und dann ging Jesus zurück zu seinem Vater und sagte zu seinen Jüngern, es wird eine noch bessere Zeit kommen. Ihr Lieben, und in der leben wir jetzt. Die Gemeinde Jesu ist der Tempel Gottes. Die Gemeinde Jesu ist die Wohnung Gottes. Die Gemeinde Jesu ist die Offenbarungsstätte seiner Herrlichkeit. Und jetzt überleg einmal, es gibt kaum eine Stadt, in der Gott nicht seinen Tempel hat. Es gibt kaum eine Straße in Deutschland, in der Gott nicht seinen Tempel hat. Wie viele solche Wohnungen und solche Offenbarungsstätten haben wir in unserem Land? Wenn ich im Alten Testament gelebt hätte und mich hätte jemand gefragt, Wilhelm Pals, wo bist du am liebsten? Dann hätte ich gesagt, der beste Platz ist in Jerusalem. Da steht der Tempel Gottes. Hätte ich zur Zeit Jesu gelebt und mich hätte jemand gefragt, wo ist dein bester Platz? Dann hätte ich gesagt, bei Jesus ist mein bester Platz. Aber ich lebe heute. Und wenn mich heute jemand fragt, wo ist dein bester Platz? Dann sage ich, mein bester Platz ist in der Gemeinde. Gott ist Geist. Aber Gott offenbart sich im Sichtbaren. Gott offenbarte sich im Tempel. Gott offenbarte sich in Jesus. Heute offenbart Gott sich in der Gemeinde. Und wie oft durfte ich das ganz praktisch, anschaulich erleben. Nur mal ein einziges Beispiel. Ich evangelisierte irgendwo in einer Gemeinde. Die Leute haben mir gesagt, bei denen ich wohnte, ich sollte unbedingt am anderen Tag nach dem Mittagessen zu Mutter Hermann kommen. Wer ist denn das? Ja, wir nennen sie alle Mutter Hermann. Eine ältere Frau bei uns in der Gemeinde, eine Beterin, eine Säule in der Gemeinde. Ich sollte unbedingt zu Mutter Hermann kommen, gleich nach dem Mittagessen. Ich ging dann auch dorthin und dann musste ich noch einen Augenblick warten und dann sagte Mutter Hermann, ich möchte einige Leute einladen und ich möchte gern, dass sie mitkommen. Ich habe gefragt, ja, muss ich wirklich dabei sein? Ich kenne doch die Leute gar nicht. Und Mutter Hermann sagte, ja, wenn sie mitkommen, dann kommen die Leute eher. Und dann sind wir losgegangen. Ich musste nichts sagen an dem Tag. Ich musste nur mitgehen. Aber ich kann euch sagen, ich habe eine Lektion bekommen. Die werde ich nie vergessen. Mutter Hermann konnte nur ganz kleine Schritte gehen. So langsam bin ich nie gegangen sonst. Wie ein Hündchen bin ich dann daneben her. Mutter Hermann konnte ganz schlecht hören, darum konnten wir uns gar nicht unterhalten. Und dann gingen wir durch die Stadt und dann blieb sie wieder stehen. Ja, da wohnen die. Und dann sind wir da zur Haustür und Mutter Hermann hat geläutet und weil sie nicht gut hören konnte, hat sie den Knopf gar nicht losgelassen. Mir war das so peinlich. Und dann kam einer angelaufen, was ist denn hier los? Ach, Frau Hermann. Und dann hat sie ganz lieb gesagt, du, wir haben Evangelisation und ich möchte dich einladen. Das ist unser Evangelist, der spricht jeden Abend bei uns. Und dann hat sie gefragt, kommst doch heute Abend? Dann hat die Frau mich angeguckt, hat sie gesagt, ja. Aber du lügst doch nicht. Na, ich lüge doch nicht. Na, das wollte ich aber auch meinen. Also, heute Abend sehen wir uns dann wieder. Wiedersehen. Und dann sind wir weitergegangen. Dann sind wir wieder ein Stück gegangen. Ach ja, da wohnen die. Und dann sind wir wieder an die Haustür und Mutter Hermann hat wieder geläutet. Ihr Lieben, den ganzen Nachmittag waren wir unterwegs und haben Leute eingeladen. Haben? Stimmt gar nicht. Sie hat eingeladen. Ich stand nur mal daneben. Aber das war eine Lektion. Und ich habe dann mal überlegt, ja, wie macht sie das? Wo geht sie hin? Wo geht sie nicht hin? Und hat Mutter Hermann mir gesagt, dass sie zu ganz bestimmten Leuten geht, die Gott ihr schon seit Jahren aufs Herz gelegt hat, für die sie jeden Tag betet. Und sie möchte so gern, dass diese Menschen Jesus finden. Ihr Lieben, wir haben in der Evangelisation Bekehrungen erlebt. Und am laufenden Band hatte ich Leute in der Seelsorge, die wir an dem Nachmittag eingeladen hatten. Für die Mutter Hermann seit Jahren gebetet hatte. Und ich konnte den Prediger verstehen, der mir gesagt hatte, Mutter Hermann ist eine Säule in unserer Gemeinde. Oh, hätten unsere Gemeinden mehr solche Säulen. Das große Unglück dieser Welt, der große Jammer dieser Zeit, ist nicht, dass es Gottlose gibt, sondern dass wir so mittelmäßige Christen sind. Ihr Lieben, über unserem Leben sollte stehen, mit ganz großen Buchstaben, das Wichtigste zuerst. Das Wichtigste zuerst. Wie reich könnte unser aller Leben sein, wenn das wirklich unsere Lebensdevise wäre. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Im Alten Testament haben wir viele, viele Beispiele, die uns zeigen, wie gut Gott ist. Und wie gern Gott die Menschen beschenkt, die ihn an die erste Stelle setzen. Im Alten Testament war das normal für die treuen Gläubigen, dass sie das Beste, das Gott ihnen gegeben hatte, zurückgaben fürs Reich Gottes. Die ersten Früchte vom Feld, die brachten sie ins Reich Gottes. Die Erstlinge vom Vieh, die brachten sie dem Herrn. Als Opfer wurden nur die besten Früchte gebracht und nur fehlerlose Tiere. Für einen Gläubigen im Alten Bund war es eine Selbstverständlichkeit, dass er den zehnten Teil von seinem Einkommen ins Reich Gottes gab. Und darüber hinaus gab er noch viele Opfer. Manch einer gab 20% und manch einer gab 30% aus Dankbarkeit für die Sache des Herrn. Hört einmal, was da steht in Haggai, Kapitel 1, Vers 5 bis 7. Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht wärmen. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Und dann heißt es weiter in Vers 9, denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr's schon heimbringt, so blase ich's weg. Warum das? Spricht der Herr Zebaoth, weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Ihr Lieben, wenn Gottes Volk nicht mehr treu ist, dann ist nicht nur Mangel in der Gemeinde, dann kommt die Not über die Ehen, dann kommt die Not über die Familien, und wie manch eine Not hat nur an dieser Stelle ihren Grund. Ich bin manchmal richtig begeistert beim Bibellesen, wenn ich sehe, wie einfach es ist, ein gesegnetes Leben zu führen. Ich sage das noch einmal. Ich bin manchmal richtig begeistert, wenn ich das sehe in der Bibel, wie einfach es ist, ein gesegneter Mensch zu sein. Hör einmal, was in Maleachi Kapitel 3 von Vers 10 ansteht. Bringt doch den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich einmal, spricht der Herr Zebaoth, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und Segen herabschütte in Fülle. Ihr Lieben, Gott hat gesagt, dass er uns mit Segen überschütten will, wenn wir treu sind in diesen einfachen Dingen. Oh, wenn wir das einmal begriffen haben, dann sagen wir es unseren Kindern weiter. Dann sagen wir es unseren Freunden, was wir erlebt haben. Mensch, probier doch das auch einmal aus. Und bald werden sie kommen und werden uns begeistert erzählen. Seitdem ich das mache, läuft alles anders. Gott segnet mich. Vielleicht erleben wir zwischendurch auch einmal eine Panne. Aber Gott kommt dann wieder mit neuen Segnungen über uns. Vielleicht sind einige hier, die mir jetzt sagen möchten, oh Herr Pals, aber wir sind doch im neuen Bund. Haben Sie das gar nicht mitbekommen? Wir sind doch im Neuen Testament. Was predigen Sie denn da? Ihr Lieben, Abraham lebte, bevor die Gesetze gegeben wurden. Und Abraham gab schon den Zehnten. Ich glaube, dass das ein ganz wunderbares, ein gutes Prinzip ist. Und darum sollten wir es unsere Kinder lehren, dass sie von ihrem Taschengeld den Zehnten für den Heiland geben und am Sonntag mitnehmen in die Kinderstunde und dann dem Heiland geben. Wir sollten es unseren heranwachsenden Söhnen und Töchtern sagen, dass sie es lernen und dass sie Erfahrungen machen mit ihrem Gott. Ihr Lieben, meine Meinung ist, wenn man schon im Alten Testament für jenes schwer verdauliche Brot den Zehnten gab, wie viel mehr im Neuen Testament. Wie viel mehr im Neuen Testament. Aber ich möchte doch sagen, mindestens so viel wie im Alten Testament. Möglichst mehr. Und wir werden erfahren, wie Gott uns mit Segen überschüttet. In Vers 12 steht, ihr sollt ein herrliches Land sein. Ihr sollt ein herrliches Volk sein. Oh, wie dankbar bin ich dafür, dass Gott mir das ein paar Monate nach meiner Bekehrung aufgeschlossen hat. Und dann habe ich Gott ausprobiert an dieser Stelle und ich habe die herrlichsten Erfahrungen gemacht. Lieber Bruder, liebe Schwester, nimm es dir doch heute Abend einmal ganz fest vor. Nimm es dir doch heute Abend einmal ganz, ganz fest vor. Wer du auch bist, ob Rentner oder Sozialhilfeempfänger, oder Schüler, oder Taschengeldempfänger, oder Großverdiener, nimm es dir doch heute Abend einmal ganz fest vor. Ich will mindestens den Zehnten von meinem Einkommen ins Reich Gottes geben. Wenn irgend möglich mehr. Nimm es dir doch heute Abend einmal vor. Ich will sofort damit beginnen und ich will nie mehr damit aufhören. Und du wirst staunen, was dabei herauskommt. Ihr Lieben, im Alten Testament hat es Leute gegeben. Ich habe ja gerade gelesen aus Haggai 1, Vers 5. Die waren nicht treu im Geben. Und sie hatten viele Probleme in ihrer Ehe, in ihrer Familie, in ihrem Geschäft. Im Alten Testament hat es Leute gegeben, die waren nicht treu im Gottesdienst. Und die Probleme wurden noch größer. Und genauso ist es auch im Neuen Bund. In Hebräer Kapitel 10, Vers 25 steht, ihr dürft nicht versäumen die Versammlungen, wie es einige sich angewöhnt haben. Ich glaube, die Apostel hatten damals schon ganz große Probleme. Einige Leute hatten sich bekehrt, die Apostel waren glücklich, es haben sich 3, 4 bekehrt, aber am nächsten Sonntag im Gottesdienst waren nur 2. Wo ist denn der andere? Wo sind denn die anderen beiden? Und die haben vielleicht gesagt, ich kann auch zu Hause Bibel lesen und beten. Ich kann auch zu Hause Christ sein. Und die Apostel waren sehr traurig. Ihr dürft nicht versäumen die Versammlungen, wie etliche es sich angewöhnt haben. Lieber Bruder, liebe Schwester, wie ist das bei dir? Kannst du heute Abend sagen, mit ganz großer innerer Überzeugung sagen, mein bester Platz ist meine Gemeinde. Kannst du das sagen? Du bist heute Abend mal hier zu Besuch. Wir dürfen ja auch mal woanders einen Besuch machen. Aber mein bester Platz ist meine Gemeinde. Ich bin oft nicht da. Als Evangelist muss ich viel auf Reisen sein. Ihr Lieben, mein bester Platz ist unsere Gemeinde. Unsere Bibelstunde. Unsere Gebetsstunde. Unser Gottesdienst. Auch wenn ich nicht zu predigen habe, einfach nur da sitze. Gott hat mich in die Gemeinde gestellt. Da ist nun einfach mal mein Platz. Gott hat dich in eine andere Gemeinde gestellt. Da ist dein Platz. Und ich habe es so oft beobachtet, Menschen, die treu sind in ihrer Gemeinde, die erleben die Auswirkungen in ihrer Ehe. Die erleben die Auswirkungen in ihrer Familie. Sie erleben die Auswirkungen in ihrem Beruf. Jesus sagt, wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist. Und wir sollten sagen, ich muss dabei sein, wenn Gott und sein Volk sich versammeln. Ich will euch von einem Mann im Alten Bund erzählen, der treu war. Er hieß Nehemia. Viele von euch kennen seine Geschichte. Ihr lieben Nehemia wurde verschleppt. Nehemia kam in die Gefangenschaft. Nehemia kam in ein heidnisches Land. Nehemia konnte nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen. Das Schlimmste für Nehemia war, dass ihm der Gottesdienst fehlte. Aber da im heidnischen Land war er treu. Er hat sich bewährt, er hat sich hochgearbeitet. Und als eines Tages am heidnischen Hof ein Mundschenk gebraucht wurde, vielleicht war der alte Bewährte gestorben, da hat man Ausschau gehalten, wo ist ein Mann, der fähig wäre, dieses Amt zu übernehmen. Das ist nicht einfach. Bei einem heidnischen Mundschenk, bei einem heidnischen König Mundschenk zu sein. Ich nehme an, dass Nehemia einige Sprachen beherrschte. Das war sicher wichtig für diesen Dienst. Aber ich glaube, dass noch etwas anderes ausschlaggebend war. Nehemia war aufgefallen. Nehemia war sauber. Nehemia war freundlich. Nehemia war taktvoll. Nehemia war hilfsbereit. Nehemia war ein Mann, auf den man sich verlassen konnte. Das war anderen aufgefallen. Und sie haben gefragt, wäre das nicht ein Mann für diesen Posten? Und dann kam Nehemia an den heidnischen Hof. Und er blieb auf diesem Posten. Er war Mundschenk des heidnischen Königs. Stell dir das einmal vor, als gläubiger Jude. Eines Tages bekam Nehemia Besuch von Jerusalem. Einige seiner Brüder hatten sich durchgeschlagen und besuchten ihren Bruder in der Gefangenschaft. Und wisst ihr, was da passierte? Oh, diese Geschichte, die hat mein Herz bewegt. Nehemia hatte es zu etwas gebracht. Nehemia hatte bestimmt eine wunderbare Wohnung. Er hatte einen guten Lohn. Er hatte gute Kleider. Er hatte die besten Speisen. Nehemia hatte es gut, sehr gut. Manche haben ihn beneidet. Und nun kamen seine Brüder, um Nehemia zu besuchen. Nehemia begrüßte seine Brüder. Und weißt du, was das Erste war?
das Erste, was Nehemia fragte. Oh, Nehemia hat nicht gesagt, ich will euch einmal meine Wohnung zeigen. Ich will euch einmal meine Kleider zeigen. Ich will euch mal meine letzte Lohnabrechnung zeigen. Hier lässt es sich ganz gut leben. Sondern die erste Frage von Nehemia war, wie geht es meinen Brüdern? Und die zweite Frage, wie sieht es in Jerusalem aus? Ihr Lieben, solche Leute brauchen wir. Solche Leute brauchen wir heute, die in dieser Welt ihren Mann stehen, die in ihrem Beruf treu sind, die ehrlich sind, die aufrichtig sind, die freundlich sind, die hilfsbereit sind. Leute, auf die man sich verlassen kann in ihrem Beruf. Aber ihr Herz ist in der Gemeinde. Ihr Herz ist in der Gemeinde. Solche Leute brauchen wir heute. Lieber Zuhörer, wie ist das bei dir? Bruder, Schwester, wie ist das bei dir? Als Nehemia vom heidnischen König die Genehmigung bekam, einen weiten Ausflug zu machen. Er hatte seinen ganzen Urlaub aufgespart. Und dann machte Nehemia eine weite Reise nach Jerusalem, um in Jerusalem zu arbeiten, um die Mauern wieder aufzubauen. Wenn damals jemand gefragt hätte, sag mal Nehemia, warum machst du das? Nehemia, du hast doch das überhaupt nicht nötig. Du hast einen guten Job, du hast einen guten Lohn, du hast alles, was das Herz begehrt. Deinen ganzen Urlaub, den opferst du für Jerusalem und wühlst herum und baust die Mauer. Das hast du doch überhaupt nicht nötig. Nehemia, warum machst du das? Und Nehemia hätte uns gesagt, ich liebe Jerusalem. Mein Herz schlägt für Jerusalem. Nirgends bin ich lieber als in Jerusalem. Ihr Lieben, wenn uns jemand fragt, sag einmal, warum machst du das? Dreimal in der Woche rennst du in die Gemeinde. Das hast du doch überhaupt nicht nötig. Hast eine gute Ehe, hast Kinder, seid gesund, habt einen guten Lohn. Was rennt ihr denn da immer zu den Frommen? Was macht ihr denn da eigentlich? Oh, wenn du dann sagen könntest, ich liebe meine Gemeinde. Ich liebe meine Gemeinde. Mein Herz schlägt für die Gemeinde. Nirgends bin ich lieber als in meiner Gemeinde. Ein Sonntag ohne Gottesdienst, das ist überhaupt kein Sonntag für mich. Eine Woche ohne Bibelstunde, das ist eine verlorene Woche. Ich weiß, manchmal geht es einfach nicht, vom Beruf her oder was weiß ich, was ich dazwischen schieben kann. Aber wenn irgend möglich, ich bin dabei, ich muss dabei sein, wenn Gott und sein Volk sich versammeln. Ihr sollt ein herrliches Volk sein. Petrus sagt, ihr seid das auserwählte Geschlecht, ihr seid das königliche Priestertum. Gott sagt, ihr seid mein Volk. Gott sagt, ihr sollt ein herrliches Volk sein. Manchmal treffe ich Leute, manchmal habe ich solche Leute in der Seelsorge, seltsame, seltsame Christen, muss ich sagen. Die sagen, Herr Pals, ich brauche keine Gemeinde. Dann frage ich ja, wie machen Sie denn das? Sie sind bekehrt, Sie sind wiedergeboren, Sie wollen Jesus gehören, Jesus folgen. Wie machen Sie denn das? Und dann sagt jemand, in meiner Bibel steht, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, hat auch Jesus gesagt, da bin ich mitten unter ihnen. Ihr Lieben, das stimmt. Wo zwei oder drei versammelt sind im Namen Jesu, zum Beispiel wenn meine Frau und ich zusammen beten, dann ist Jesus in unserer Mitte. Er ist sogar bei mir, wenn ich allein bete. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, hat Jesus gesagt. Natürlich stimmt das, aber Jesus hat doch nicht gesagt, da ist Gemeinde. Ihr Lieben, wenn irgendwo auf einer Wiese zwei Ähren stehen, dann sagen wir doch nicht, da ist ein Kornfeld, oder? Kommt mal, schaut mal, da ist ein Kornfeld. Nein, nein, da stehen zwei Ähren, aber das ist doch kein Kornfeld. Wenn irgendwo zwei Steine liegen, dann sagen wir doch nicht, seht ihr mal, da ist ein Tempel. Na, da liegen zwei Steine. Zwei Steine liegen da. Ach, das ist doch kein Wohnhaus. Das ist Material, daraus könnte man, wenn noch mehr dazukommen, ein Haus bauen. Ihr Lieben, so ist das auch im Geistlichen. Wenn zwei oder drei Christen zusammen sind, dann sind das lebendige Steine. Das ist Baumaterial, aber das ist doch nicht die Gemeinde. Petrus hat gesagt, noch einmal 1. Petrus 2, Vers 5, lasst euch aufbauen. Lasst euch aufbauen als lebendige Steine zum geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott gefallen durch Jesus Christus. Und ich wünschte so sehr, wir würden heute Abend alle mit dem Wunsch nach Hause gehen. Bei mir soll es so werden und immer so sein. Ihr Lieben, ich sage euch einen Satz. Ich wünschte, ihr würdet ihn nie mehr vergessen. Ganz gleich, wer du bist. Niemand kann an der Gemeinde vorbei die Ehre Gottes suchen. Das geht nicht. Niemand kann an der Gemeinde vorbei die Ehre Gottes suchen. Mein Herz brennt für die Gemeinde. Mein Herz brennt für Jesus. Und darum brennt mein Herz für die Gemeinde. Ich bringe ihm meine Gaben. Und du solltest es auch tun. Ob Angestellter oder Rentner oder Lehrling oder Schüler oder Taschengeldempfänger, du solltest es auch so tun. Meine Zeit gehört Jesus. Sie gehört in erster Linie der Gemeinde. Warum? Mein bester Platz ist die Gemeinde. Und wenn in der Gemeinde einmal Probleme sind, ihr Lieben, dann will ich erst recht treu sein. Dann will ich umso mehr für die Gemeinde beten. Denn jetzt hat sie es gerade sehr, sehr nötig. Manchmal treffe ich Leute, die sind überhaupt nicht zufrieden mit ihrer Gemeinde. Nun, es kann sein, dass es auch Gott gefallen würde, dass du einmal wechselst. Vielleicht hat Gott einen anderen Platz für dich, wo er dich viel besser gebrauchen könnte, wo du dich viel besser einbringen könntest, wo du dich auch wohler fühlen könntest. Wir erleben das zum Beispiel in unserer Gemeinde, dass jemand kommt, nachdem er 2 Jahre in unsere Gemeinde gekommen ist oder 1 Jahr. Wir haben ein langes Gespräch. Ich merke, dass bei dem etwas nicht richtig läuft und ich frage, was ist eigentlich, woran liegt das? Und ich stelle fest in diesem Gespräch, dass ihm nicht so ganz wohl ist bei uns. Das ein und andere gefällt ihm nicht. Die Lieder woanders gefallen ihm besser als bei uns. Und ich sage dann zu dieser Person, du, fang doch einmal an, darüber zu beten. Bete doch jetzt mal ein Vierteljahr immer wieder dafür, am besten jeden Tag. Herr, wie geht es weiter? Was hast du mit mir vor? Ich möchte ein treues Gemeindeglied sein. Wenn hier mein Platz ist, dann will ich mich hier einbringen. Wenn du einen anderen Platz für mich hast, dann zeige es mir. Dann will ich mich da richtig einbringen. Und es passiert, dass jemand nach einem Vierteljahr kommt und sagt, ich glaube, ich habe es jetzt erkannt. Ich habe den Eindruck, Gott möchte mich in der Gemeinde haben. Ich war inzwischen einige Male da. Es hat mir sehr, sehr gefallen. Ich kenne da schon einige. Ich hatte schon ein kurzes Gespräch mit dem Prediger. Alles in Ordnung. Am nächsten Tag rufe ich bei dem Prediger an, erzähle ihm etwas über diese Person, hoffe, dass sie dort einen Platz findet und ein guter Mitarbeiter wird. Und eine Geschichte kommt zum Abschluss und fängt an einer anderen Stelle neu an. Es kann sein, dass im nächsten Jahr von der Gemeinde jemand überwechselt in unsere Gemeinde, weil es ihm bei uns besser gefällt. Wenn so etwas einmal im Leben vorkommt, ihr Lieben, das fände ich ganz normal. Wenn es nicht nötig ist, umso besser. Wenn jemand natürlich jedes Jahr umzieht, so ein Zigeunerchristentum, das ist dann ganz bestimmt nicht mehr in Ordnung. Manche Leute sind ja niemals zufriedenzustellen. Aber hör, lieber Bruder, liebe Schwester, du brauchst eine Gemeinde. Du brauchst unbedingt eine Gemeinde. Da sagt jemand, ich gehe in den Gebetskreis beim Gymnasium. Na, hoffentlich gehst du dahin, wenn du am Gymnasium zu tun hast. Aber der Gebetskreis am Gymnasium ist doch keine Gemeinde. Jemand sagt, ich gehe in einen Hauskreis. Ja, vielleicht ist das eine gute Sache. Wenn die Gemeinde Hauskreise hat, dann solltest du da mitmachen. Aber der Hauskreis ist doch nicht die Gemeinde. Jemand sagt, ich gehe in die Jugendgruppe, ich gehe in die Teestube. Jede Woche gehe ich in die Teestube. Ja, wenn du jung bist und deine Gemeinde eine Teestube hat, ja, hoffentlich machst du mit in der Teestube. Aber die Teestube ist doch nicht die Gemeinde. Ihr Lieben, der Gebetskreis am Gymnasium ist ein Arbeitszweig der Gemeinde. Und hoffentlich wird dieser Gebetskreis am Gymnasium von einem jungen Menschen geleitet, der ein vorbildliches, treues Mitglied einer Gemeinde ist. Und die Jugendstunde, die Teestube, ist ein Arbeitskreis, hoffentlich nicht so ein wilder Verein, sondern ein Arbeitszweig einer Gemeinde. Das ist in Ordnung, aber diese Teestube ist doch nicht die Gemeinde und der Hauskreis ist doch nicht die Gemeinde. Oh, ihr Lieben, und ich möchte ganz besonders die jungen Leute bitten und gerade die, die jetzt von der Bibelschule weggehen, einige gehen in den Beruf zurück, sie kommen nach Hause, man wird euch in der Gemeinde sehr, sehr beobachten. Ich hoffe, dass ihr jetzt die besseren Gemeindeglieder seid. Und dass ihr euch in eurer Gemeinde einbringt mit all dem, was ihr empfangen habt. Und dass die anderen sagen können, die 3 Jahre auf der Bibelschule, die haben ihm wohlgetan, gut getan. Die ist kaum wiederzuerkennen. Das Mädchen ist kaum wiederzuerkennen, wie es sich einbringt. Es fehlt in keiner Gebetsstunde. Es fehlt in keiner Bibelstunde. Es ist dabei. Und sollte eines Tages die Stunde der Aussendung kommen, dann weiß die Gemeinde, dass du kein Faulpelz bist. Und auf Kosten anderer in der Welt herumfahren willst, sondern sie senden dich in dem Bewusstsein, dass dein Herz für die Sache Jesu Christi schlägt. Ist dir das auch schon mal passiert? Jetzt komme ich zu einem neuen Gedanken, dass du manchmal einfach keine Zeit gefunden hast zum Beten. Bist einfach nicht zum Beten gekommen, vielleicht auch nicht zum Bibel gekommen, Lesen gekommen. Ihr Lieben, wenn es so war, dann möchte ich behaupten, wenn es so war, dann hast du an dem Tag Dinge getan, die Gott überhaupt nicht wollte. Wenn du einmal an einem Tag so viel zu tun hattest, dass du nicht zum Beten gekommen bist, dann hast du garantiert Dinge getan, die Gott nicht wollte. Gott möchte, dass du Zeit findest zum Beten. Streich irgendetwas. Aber hab Zeit für ihn. Und genauso möchte ich sagen, wenn du keine Zeit gefunden hast zur Gebetsstunde und wenn du keine Zeit gefunden hast zur Bibelstunde und wenn du keine Zeit gefunden hast zum Gottesdienst, überleg einmal gut, ob du nicht einen falschen Terminkalender hast. Ob du nicht wieder Dinge eingetragen hast, die Gott überhaupt nicht wollte. Und ich bin davon überzeugt, dass der Geschäftsmann, der Gemeinde den ersten Platz hat, einen reichen Segen bekommt für sein Geschäft. Und ich glaube, dass die Eheleute, die der Gemeinde den ersten Platz geben, in ihrer Ehe Segnungen empfangen werden, wie sie vorher nie erlebt haben. Ich glaube, dass keine Familie glücklicher und gesegneter sein kann, als die Familie, die am Sonntagmorgen sich gemeinsam auf den Weg macht, um mit den Kindern zusammen Gottes Wort zu hören und in der Gemeinde dabei zu sein und Gottes Segen zu erleben. Ihr Lieben, es gibt gläubige Leute, die kennen sich im Quellekatalog besser aus als in der Bibel. Ja. Es gibt Leute, die kennen das Fernsehprogramm besser als das Gemeindeprogramm. Den Gemeindebrief haben sie überhaupt nicht richtig durchgelesen. Und die Folgen, die sieht man dann in den Ehen und in den Familien. Dr. Torre, dieser gesegnete Gottesmann, viele haben von ihm gelesen. Ihr Lieben, Dr. Torre hat einmal gesagt, und ich glaube, da ist was dran, wenn du sehen willst, wie ein Mensch zu Jesus Christus steht, dann musst du ihn einige Zeit beobachten und sehen, wie er mit dem Geld und mit der Uhr umgeht. Und ich habe es so oft beobachtet und ich habe herausgefunden, da ist etwas dran. Ein Christ, der nicht mit dem Geld umgehen kann, ein Christ, der nicht mit der Uhr umgehen kann, der hat in der Regel auch eine richtige Schlamperei in seiner stillen Zeit, in seinem Umgang mit der Bibel, in seiner Mitarbeit in der Gemeinde. Ihr Lieben, wir sollten verliebt sein in unsere Uhr. Wenn ich sage, ich komme um 8, dann komme ich nicht um 5 nach 8. Leute, die zu spät kommen und andere Leute warten lassen. Leute, auf die man sich nie verlassen könne. Die sollten endlich mal Buße tun über diese Schlamperei. Und an dieser Stelle ihr Leben Gott weihen und sagen, Herr, mit deiner Hilfe werde ich es schaffen. Das muss anders werden und das soll anders werden und es wird anders werden. Oh, wie oft muss ein Gottesdienst zu spät anfangen, weil die Leute nicht kommen. Wie oft wird man im Gottesdienst gestört, weil einige immer grundsätzlich zu spät kommen. Ich frage mich, wie es bei diesen Leuten zu Hause aussieht. Ob die zu Hause regelmäßig die Bibel lesen. Ob die zu Hause regelmäßig beten. Wie ihr Umgang mit Jesus Christus ist. Ich habe von Dr. Torrey etwas gelernt. Wie gut jemand geplant hat, wie gut jemand sein Leben geplant hat, wie reich jemand wirklich ist, ihr Lieben, das sieht man am besten am Krankenlager, besonders wenn die Krankheit sehr, sehr schlimm ist und es so aussieht, als gäbe es kein Aufstehen mehr. Am besten sieht man das am allerbesten am Sterbelager. Lieber Zuhörer, was machst du mit deinen Gaben? Was hat Gott nicht alles in dein Leben hineingelegt? Du hast eine ungeheure Verantwortung. Was machst du damit? In einem wunderbaren Lied heißt es, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar. Heute Morgen habe ich den sterbenden Prediger erwähnt, der auf dem Sterbebett liegt und sagt, oh, könnte ich noch einmal zurück. Könnte ich noch einmal zurück. Hätte ich nur mehr gebetet. Und ich denke an einen anderen sterbenden Mann, an einen sterbenden Geschäftsmann. Er war sehr reich und er war Christ. Und jetzt wusste er, ich werde nicht mehr aufstehen von meinem Krankenlager. Es geht mit mir zu Ende. Und auf seinem Sterbebett sagt dieser reiche Geschäftsmann, ich bin der ärmste Mann in der ganzen Stadt. Wie meinen Sie denn das? Ich bin der ärmste Mann in der ganzen Stadt. Und dieser Geschäftsmann wimmert und sagt, hätte ich nur mehr gegeben. Hätte ich nur mehr gegeben. Hätte ich nur anders mitgearbeitet. Er hatte so wunderbare Gaben. Aber es musste alles fürs Geschäft sein. Lieben, ich habe manchmal beobachtet, dass gerade Geschäftsleute, die es sich leisten könnten, immer dabei zu sein, in jeder Gebetsstunde zu sein, in jeder Bibelstunde zu sein und mitzuarbeiten, dass gerade Geschäftsleute in manch einer Gemeinde laufend fehlen, weil sie immer irgendwelche Termine haben. Vielleicht geht es ihnen auch einmal so wie diesem sterbenden Geschäftsmann, der auf dem Sterbebett wirklich wimmert. Hätte ich nur mehr gegeben. Hätte ich nur mehr mitgearbeitet in der Gemeinde. Und jedes Mal, wenn ich so etwas erlebe, dann sitze ich erschütternd da. Aber ich frage mich dann, warum begreift er das erst jetzt? Hat man ihm das nie gesagt? Natürlich hat man es ihm gesagt, aber er hat es einfach nicht hören wollen. Das ist ja das Schlimme, wenn wir in unseren besten Tagen sind und das Geschäft läuft. Ja, wenn wir jung sind und 1000 Pläne haben, dann fragen manche nicht nach dem Willen Gottes. Ihr Lieben, lasst es doch von heute Abend an anders sein. Ich will dabei sein, wenn Gott und sein Volk sich versammeln. Ich möchte, dass Gottes Sache den ersten Platz in meinem Leben hat. Ich möchte Frucht bringen für die Ewigkeit. Wie viele, viele Christen gibt es, in deren Leben ist unheimlich viel Leerlauf. Ihr Lieben, es gibt Christen, die verdienen 3-mal so viel, wie sie brauchten. Wunderbar, wunderbar. Aber was machen sie damit? Es gibt Christen, die verdienen so viel, dass sie 10-mal davon leben können. Frage ist nur, was sie damit machen. Triff doch heute Abend eine Entscheidung, lieber Bruder. Bitte triff doch heute Abend einmal eine Entscheidung. Es gibt Augenblicke im Leben, die sind wichtiger als 10 Jahre davor und 10 Jahre danach. Es gibt heilige Augenblicke im Leben, wo man mit einem Mal merkt, heute Abend bin ich gemeint und jetzt muss ich mich entscheiden. Ihr Lieben, trefft doch heute Abend einmal die richtige Entscheidung und sagt doch das heute Abend einmal dem Herrn Jesus. Ich mache mit. mein größter Wunsch, Mitarbeiter Gottes zu sein. Meine liebste Beschäftigung, der Umgang mit Jesus. Mein bester Platz, die Gemeinde. Ab heute wird sich etwas ändern. Mein bester Platz, meine Gemeinde. Und ich darf es sagen, ich möchte beinahe sagen, im Namen Jesu kann ich dir das versprechen. Aufgrund der Bibel. Das Geheimnis eines gesegneten Lebens liegt in der Hingabe. Das Geheimnis des Glücks liegt in der Hingabe. Du musst keine Millionärstochter heiraten, um glücklich zu sein. Du musst keine Schönheitskönigin heiraten, um eine glückliche Ehe zu haben. Das Geheimnis des Glücks liegt in der Hingabe. Schenkt euch total. Das Geheimnis eines gesegneten Lebens in der Gemeinde liegt in der Hingabe. Du musst nicht redegewandt sein. Du musst nicht große natürliche Gaben haben. Du musst nicht viel Geld haben. Du musst dein Herz öffnen und da sein und sagen, hier bin ich. Ich möchte dem Herrn zur Verfügung stehen. Ich möchte mitarbeiten und der Herr wird dich gebrauchen. Jemand hat einmal gesagt, ob wir eine Kathedrale bauen oder ob wir Kartoffeln schälen. Im Reich Gottes ist das egal. Wenn wir keine Leute hätten zum Kartoffelschälen, gäbe es nicht solche Konferenzen. Oder wir würden hier alle hungern. Ob wir eine Kathedrale bauen oder Kartoffeln schälen, wichtig ist, dass wir Jesus lieben. Dass wir es aus Liebe zu ihm tun. Und dann ist unser Leben unsagbar reich. Römer 12, Vers 1. Gebt eure Leiber hin. Das ist ein Befehl. Aber das ist auf der anderen Seite eine ganz herrliche Einladung. Wir kommen bald zum Schluss. Ihr lieben Gäste, wir haben heute eine ganze Menge Eltern hier von Bibelschülern. Wir haben andere Gäste hier. Manche sind vielleicht zum ersten Mal in einer solchen Veranstaltung. Ihr lieben Gäste, ihr könnt nur gewinnen. Das gilt aber allen anderen auch, das gilt auch mir. Gott will ein Leben an der Quelle. Gott will ein Leben an seiner Hand. Gott will überfließendes Leben. Als ich nach meiner Bekehrung in eine Gemeinde kam, zu der mich Leute eingeladen hatten, bekehrt hatte ich mich zu Hause durch ein Buch von Werner Heugelbach. Und als ich dann in die Gemeinde kam, da sangen einige im Vorprogramm. Und ich kam rein und ich hörte sie singen. Und dann ging ich am Chor vorbei und suchte mir einen Platz und sie sangen immer noch. Und ich saß schon eine ganze Zeit und sie sangen immer noch. Ich höre es heute noch. Sie sangen, das ist Seligkeit. Das ist Seligkeit, wenn ein armes, armes Leben ganz dem Herrn geweiht. Ich werde das nie vergessen. Das ist Seligkeit, wenn ein armes Leben ganz dem Herrn geweiht. Lieber Bruder, liebe Schwester, ihr Lieben, Zuhörer, möchtet ihr ein erfülltes Leben? Möchtet ihr ein reiches Leben? Möchtet ihr ein lohnenswertes Leben? Möchtet ihr viel Frucht haben am Ende eurer Tage? Bitte weiht euer Leben Jesus. Du kannst nie reicher sein als ganz nahe bei ihm. Deine Ehe kann nie schöner sein als ganz nahe bei ihm. Deine Familie kann nie gesegneter sein als ganz nahe bei Jesus. Schenkt euch ihm. Das ist Seligkeit, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben. Und den jungen Leuten, die ihr Leben noch vor sich haben, möchte ich heute Abend noch einmal sagen. Ich erwähnte es schon einmal. Oh, wenn du doch den Mut dazu hättest, vielleicht noch heute Abend auf deine Knie zu gehen und zu sagen, Herr Jesus, ich weihe dir meine Hände. Sie haben so vieles getan, was dir nicht gefallen hat. Ich weihe dir meine Hände. Sie sollen dir gehören. Herr Jesus, ich weihe dir meine Füße. Wie viele Wege sind sie gegangen, die dir nicht gefallen haben? Herr Jesus, ich weihe dir meine Füße. Ich weihe dir meine Augen. Ich weihe dir meine Ohren. Ich weihe dir mein Herz. Ich weihe dir mein Leben. Mein Leben soll Gott geweiht sein. Jede Stunde, jeder Tag, alles ihm, dem Teufel nichts. Noch einmal Malachi 3, Vers 12. Ihr sollt ein herrliches Volk sein. Ihr sollt ein herrliches Volk sein. Ihr sollt gesegnete Leute sein. Ob du mit 30 stirbst oder mit 90. Ob du Geschäftsmann wirst oder Missionar. Ob du Mann bist oder Frau. Ob du heiratest oder immer ledig bleibst. Ob Gott euch Kinder schenkt oder ihr kinderlos bleibt. Ihr Lieben, Gott macht keine Fehler. In jedem Stand können wir gesegnete Leute sein. Das Geheimnis eines gesegneten Lebens liegt in der Hingabe. Schenkt euch ihm und er macht das Leben reich. Noch etwas möchte ich sagen. Manchmal habe ich gedacht, wenn ein Mensch bekehrt ist, wenn ein Mensch wiedergeboren ist, wenn ein Mensch Jesus gefunden hat und er nicht ab sofort anfängt, für seine unbekehrten Angehörigen zu beten, dann hat er überhaupt nicht richtig begriffen, um was es hier eigentlich geht. Ich weiß nicht, wenn eins meiner Kinder nicht bekehrt wäre, ich glaube, ich würde manchmal mitten in der Nacht aufstehen und würde eine Stunde auf den Knien verbringen und ich würde weinen und ich würde zum Herrn rufen und flehen: O Gott, rette mein Kind. Und wenn meine Eltern nicht gerettet wären, wenn sie noch leben würden, sie werden älter und älter, oder eins meiner Eltern wäre nicht gerettet, ich glaube, ich würde oft mit Tränen vor dem Herrn liegen und sagen: O Gott, öffne meiner Mutter die Augen, dass sie nicht in diesem Zustand in die Ewigkeit geht. Gott hat unsere Eltern gerettet, ich bin so froh. Gott hat unsere Kinder gerettet, ich bin so dankbar. Das ist nicht mein Verdienst, sondern das ist Gottes Gnade. Aber ich bin so glücklich, sie sind ein Eigentum Jesu geworden. Aber hier sitzen heute Abend eine ganze Reihe Männer, Frauen, junge Männer, junge Mädchen, die denken jetzt gerade an ihre Angehörigen, unerrettete Angehörige. Ihr solltet noch viel, viel mehr für sie beten. Und ihr solltet ihnen Vorbilder sein. Ihr solltet ihnen zeigen, dass es sich lohnt, mit Jesus zu leben. Ihr solltet ihnen zeigen, vorleben, dass ihr ein erfülltes Leben habt. Sie müssen an uns sehen, dass es sich wirklich lohnt, diesem Heiland zu gehören. Aber ich möchte mich auch noch einmal ganz persönlich an die wenden, die noch nicht gerettet sind. Vielleicht haben wir einige solche heute Abend in unserer Mitte. Lieber Mann, liebe Frau, wenn du zu der Gruppe gehörst, möchtest du wirklich so weiterleben? Möchtest du so einmal vor dem Richter erscheinen? Vielleicht hast du nicht alles verstanden, was dein Sohn oder deine Tochter gemacht hat. Vielleicht haben sie sich auch manchmal falsch verhalten. Ich habe gesagt, heute Mittag bekehrte sich eine Mutter. Und nachher sprach ich mit dem jungen Mann, einem Absolventen. Und er hat mir gesagt, ich habe viel falsch gemacht. Ich habe mich auch schon bei meiner Mutter entschuldigt. Ich habe viel falsch gemacht. Im Eifer, wie schnell sagt man ein falsches Wort? Oder unser Vorbild war gar nicht so, wie es sein sollte. Ihr Lieben, die ihr noch nicht bekehrt seid, die ihr noch nicht gerettet seid, bitte macht den anderen keine Vorhaltungen. Bitte haltet euch nicht daran fest und geht schließlich ewig verloren, sondern überleg heute Abend einmal, was du mit Jesus machen willst. Wie oft hat er dich gerufen? Wie oft dir seine rettende Hand entgegengestreckt? Wir haben heute Abend Menschen hier, die wissen ganz genau, ich bin nicht gerettet. Sie wissen ganz genau, ich bin nicht wiedergeboren. Du weißt es ganz genau. Die Konferenz geht schnell zu Ende. Ich möchte euch Mut machen. Komm doch heute Abend in die Seelsorge. Bitte. Die anderen mögen zu Bett gehen. Bitte komm jetzt in die Seelsorge. Lass uns zusammensitzen. 10 Minuten nach meinem Abend kann das Gespräch beginnen. Inzwischen haben wir uns da durchgeschlängelt in den Kaminraum. Da raus, nächste Tür wieder rein und dann einfach geradeaus in den Kaminraum. Da setzen wir uns zusammen. Und jetzt hör einmal, ich werde keine peinliche Frage stellen. Du sollst mir keine einzige Sünde bekennen. Wenn du mir nämlich alle deine Sünden bekennen würdest, dann würde ich morgen früh nicht zum Predigen kommen. Dann wären wir am anderen Sonntag immer noch hier. Wir würden überhaupt nicht zu Ende kommen. Und wenn sich heute Abend einige bekehren wollen und sie mir alle ihre Sünden bekennen wollen, dann wären wir Weihnachten noch hier. Ihr Lieben, darum geht es mir heute Abend nicht. Du sollst mir nicht deine Sünden bekennen. Bitte komm heute Abend in die Seelsorge. Und dann sitze ich auf der einen Seite des Tisches und du sitzt auf der anderen Seite. Und wenn 5 kommen, sitzen 5 mir gegenüber. Und wenn 10 kommen, sitzen 10 mir gegenüber. Und dann erkläre ich einige Bibelstellen. Und dann werde ich fragen, haben Sie das verstanden? Sie auch, Sie auch. Möchten Sie das erleben? Meinen Sie es wirklich ehrlich? Und wenn du dann sagst, ja, ich habe das verstanden. Ich bin verloren. Ich brauche Jesus. Ich möchte gerettet werden. Dann werden wir zusammen beten. Dann werde ich laut ein Gebet vorsagen. Und du sagst es mir einfach laut nach. Wir wollen ganz fest glauben, dass Jesus Christus uns erhört. Lieber Mann, liebe Frau, dieser Abend wird der größte Abend deines Lebens. Jesus verspricht es dir. Reiß dich jetzt los. Bete still in deinem Herzen, während wir singen. Herr, gib mir den Mut. Herr, gib mir die Kraft. Und dann komm. Und dann beten wir zusammen. Und dieser Abend wird der Abend deiner Errettung. Und es wird Freude im Himmel sein, aber auch Freude in unseren Herzen.